Ich möchte an dieser Stelle nochmal mit uns beten. Ja, Herr, wirklich mein ganzes Leben lang bist du treu gewesen. Mein ganzes Leben lang bist du so, so gut. Ich danke dir, Herr, für deine Treue. Und ich bitte dich, Herr, wenn wir jetzt auf dein Wort hören, dass wir deine Treue auch darin wiedererkennen. Herr, dass wir Mut schöpfen für diesen Tag, für die kommende Woche, für die kommende Zeit unseres Lebens mit allen Herausforderungen. Mögen wir sie alle vor dich hinlegen und dir anvertrauen, denn du bist treu und du bist gut. Ich danke dir, Herr. Wir laden dich ein, Heiliger Geist. Sei du jetzt mitten unter uns und rede du mit uns. Zeige du uns den Vater. Amen. Gutes Brot ist wirklich etwas Feines. Und als einer, der in zwei verschiedenen Ländern gelebt hat und auch gelegentlich die Gelegenheit gehabt habe, ein paar Länder zu bereisen, ich möchte an dieser Stelle felsenfest behaupten, die Deutschen haben das beste Brot. Preach it, brother. Ja, ich meine, das Brot hier in Deutschland ist wirklich hervorragend. Ich habe gerade heute früh ein kurzes Gespräch gehabt. Einer hat gesagt, also das dunkle Brot, ja, stimmt schon. Das weiße Brot haben die Franzosen vielleicht die Nase vorne. Ja, mag sein, aber diese Vielfalt, was es an deutschem Brot gibt, also unschlagbar, würde ich behaupten. Wenn du ein anderes Land kennst, wo es noch besser sein sollte, kannst du mich gerne dahin einladen und wir schauen dann. Wir können es überprüfen, aber vor einigen Jahren sind meine Familie und ich in die USA gezogen und die Gemeinde, in der wir bis dahin gewesen waren, sie haben uns zum Abschied eine Brotbackmaschine geschenkt, weil ich erzählt habe, dass Steffi sehr besonders das deutsche Brot vermissen würde in den USA. Und ja, die haben gedacht, okay, zumindest könnt ihr euer eigenes Brot backen. Und ich meine, ich bin überzeugt, also bis heute, wenn die Zeit es hergeben würde, würde Steffi am allerliebsten jeden früh frische Brötchen holen zum Frühstück. Es ist einfach etwas Genießbares, etwas Schönes und Gutes. Und dann in dem Vater Unser haben wir diese Zeile, dieses Gebet, dieses Teil des Gebets: Unser tägliches Brot gib uns heute. Nun, angesichts der Tatsache, dass es in Deutschland so gutes Brot gibt, könnte man fast denken, naja, brauchen wir uns bei diesem hier nicht lange aufhalten. Brot ist ja glücklicherweise reichlich vorhanden. Und ja, gibt es auch gelegentlich mal, dass die Waage sagen würde, wir könnten sogar ein kleines bisschen weniger vertragen. Aber was hat dieses Bitte in dem Vaterunser auf sich, wenn wir um unser tägliches Brot bitten? Ich denke, es lohnt sich schon, dass wir ein paar Minuten nehmen, um das näher anzuschauen und die Tiefe, die da drin steckt. Gib uns heute unser tägliches Brot. Nun, eins, was da auffällt, ist, dass es nicht heißt, gib uns einen Vorrat auf die nächsten paar Jahre. Nun, das soll jetzt nichts gegen Sparmaßnahmen und so weiter sein, dass wir vom Gehalt oder sowas etwas zurücklegen für spätere Bedürfnisse. Aber in diesem Gebet denke ich, dass es wirklich bedeutend ist, dass es von dem täglichen Brot gesprochen wird. Nun, manche Kommentare weisen darauf hin, dass es vielleicht präziser übersetzt werden könnte, gib uns unser Brot für morgen. Aber das passt ganz gut in die Kultur der Zeit, weil viele Leute, die meisten Leute, waren Tageslöhner. Die haben an einem Tag gearbeitet, am Ende des Tages ihr Lohn bekommen und das ist das Geld, was sie benutzen konnten, um am nächsten Tag ihr Brot zu kaufen, beziehungsweise die Zutaten dafür. Aber es geht nicht darum, dass wir sagen, Herr, gib uns einen ganzen Haufen davon, auf das wir ausgesorgt sind und nicht nochmal zu dir kommen brauchen, sondern gerade in dieser Zeile des Vaterunsers werden wir aufgefordert, Vertrauen in Gott aufzubringen. Und ach du meine Güte, wenn wir anfangen mit dem Thema Vertrauen, merken wir, dass es doch viel, viel weiter geht als nur das Brot, sondern dass es wirklich um jeden Aspekt unseres Lebens geht. Unsere Gesundheit, unsere Arbeit, unsere Beziehung. Es ist interessant, ich habe den Zitat jetzt nicht hier aufgeschrieben, aber wenn man bei Martin Luther in dem Katechismus schaut, erläutert er diese Bitte des Vaterunsers mit, also es sind bestimmt 20 verschiedene Dinge, die er da auflistet, die alle dazugehören, weil es wirklich darum geht, dass wir in diesem Gebet und in diesem Ausdruck dann es lernen, unser Vertrauen in Gott zu setzen, trotz aller Ängste, die wir im Leben immer wieder haben. Und dieses Vertrauen zu Gott ist wirklich das Fundament, dass wir das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, überhaupt verstehen können. Ich habe mal von einer Frau gehört, die mir gesagt hat, sie hatte in der Zeit, als sie mir das erzählt hatte, ein ganz neues Verhältnis zu dieser Bitte in dem Vaterunser bekommen, weil ihre Tochter im Krankenhaus lag und musste künstlich ernährt werden. Und sie hat gesagt, ja, es geht wirklich nicht um das Brot für nächste Woche. Es geht um heute, dass sie heute überlebt, dass sie heute weiterkommt und möglichst wieder gesund wird. Eine existenzielle Not kann uns notgedrungen dazu bringen, dass wir ganz anders über unser Leben und ganz andere Prioritäten, also ganz anders über unser Leben nachdenken und dass wir ganz andere Prioritäten auf einmal setzen. Wenn wir in eine Situation gebracht werden, wo Dinge auf die Spitze getragen werden, wo wir merken, was wirklich wichtig ist. Und auch der Glaube, das ist nichts, was automatisch von sich aus da ist. Wir müssen darum beten und wir müssen Glauben praktizieren. Ja, üben. Der Glaube ist in vielerlei Hinsicht wie ein Muskel. Wenn wir unsere Muskeln nicht verwenden, dann gibt es Muskelschwund. Und wenn wir sagen, naja, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Übrigens, falls es dir nicht bewusst war, im Jakobusbrief steht, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, hast auch recht damit. Das glauben die Dämonen auch. Also nur im Kopf zu sagen, ja, es gibt einen Gott, das ist lange nicht der Glaube, von dem in der Bibel und gerade im Neuen Testament gesprochen wird. Glaube ist überhaupt nichts Passives. Glaube ist etwas Aktives. Und wir leben aus dem Glauben. Der Glauben, ja, muss etwas sein, was unsere Lebensausrichtung leitet und lenkt. Und wenn wir nur eine Zustimmung zu gewissen Aussagen, wenn wir den Glauben darauf reduzieren wollen, dann haben wir noch nicht wirklich verstanden, worum es geht, wenn wir im christlichen Glauben vom Glauben sprechen. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, was das bedeutet, dass wir sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist eine Überantwortung von allem, was wir sind, an ihn, dass er uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und diesen Glauben immer wieder aufzubringen, in diesem Glauben zu leben, es ist immer wieder eine Herausforderung. Aber es ist Gottes Einladung, mit ihm in Verbindung zu sein, mit ihm zu leben. Denn er wollte nie einen Dienstleister sein. Hier, ich lasse meinen Sohn am Kreuz für dich sterben, dass du da irgendwann eine Taufe abholen kannst. Und wenn du Zeit hast, kannst du zu Weihnachten noch in den Gottesdienst gehen. Sondern, dass wir wirklich intim mit ihm leben, mit ihm unterwegs sind. Unser tägliches Brot gib uns heute ist nicht nur eine Bitte an Gott, sondern auch eine Herausforderung für uns. Und ein Teil der Herausforderung besteht darin, dass wir unsere Welt anders sehen sollen. Jesus ruft uns zu einem radikalen Umdenken auf. Überlegst dir, was erzählen uns die Evangelien? Wo hat Jesus sehr häufig sein tägliches Brot zu sich genommen. Bei Festen und Feiern mit Sündern und Zöhnern, mit den Leuten, die von den Frommen der Gesellschaft als den Abschaum der Gesellschaft angesehen wurden. Jesus hat sehr gerne Zeit mit ihnen verbracht. Jesus hat sehr gern mit ihnen gefeiert. Und Jesus zitiert die Frommen seiner Zeit dann, dass sie über ihn gesagt haben, dieser Fresser und Säufer. Aber wo haben sie diese Bezeichnung her? In 5. Buch Mose, Kapitel 21, werden Anweisungen im Gesetz gegeben, wie Eltern damit umgehen sollen, wenn sie einen ungehorsamen Sohn haben. Und hier reden wir nicht von dem Dreijährigen, der seinen Spinat nicht essen will, sondern wir reden von dem 23-Jährigen, der ein völlig anderes und abwegiges Leben führt. Und im Vers 20 da heißt es, dass diese Eltern zu den Ältesten des Ortes gehen sollen und sagen, unser Sohn hier ist störrisch und widerspenstig. Er hört nicht auf unsere Stimme. Er ist ein Verschwender und Trinker. Diese Schriftgelehrten, diese Pharisäer, die haben diesen Vers auf Jesus angewandt. Ein Säufer und ein Fresser. Verschwender und Trinker. Aber die Traditionen, die diese Schriftgelehrten und Pharisäer für sich aufgebaut haben, die ein geregeltes, geordnetes, schwarz-weißes Leben geben sollten. Wenn du diese Regeln befolgst, dann ist alles gut und du kannst einfach so weitermachen, gibt es keine Probleme. Die wollten ein bisschen ein schwarz-weißes Leben haben. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich habe an so manchen Stellen immer wieder erkennen müssen, so schwarz-weiß ist das Leben nicht. Auch Leute, die sich äußerste Mühe geben, alle Regeln einzuhalten, stellen fest, hier ist eine Situation, die Regeln sagen mir nicht, was ich da tun oder lassen soll. Und hier ist ein Mensch, die haben sich nicht an alle Regeln gehalten, aber sind sie nicht dennoch Schöpfung Gottes? Sind sie nicht dennoch jemanden, wen Gott Barmherzigkeit zeigen will? Und genau das ist das, was Jesus getan hat, als er mit diesem Menschen gefeiert hat, als er mit diesem Menschen gegessen hat, weil es ihm nicht darum geht, wenn du alles in Ordnung hast, dann kannst du zu mir kommen, sondern er ist zu uns gekommen, es ist zu diesen Menschen gegangen und hat Veränderung, Erneuerung bewirkt. Jesus war gekommen, um das Reich Gottes zu verkünden, um den Menschen zu sagen, das Reich Gottes ist nah. Das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Und er wollte das auch nicht nur erzählen, er wollte das leben. Und deswegen hat er mit Menschen gefeiert. Ganz interessant, im Alten Testament, bei dem Propheten Jesaja, im Kapitel 25, Vers 6, heißt es, der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten fetten Speisen, mit erlesenen reinen Weinen. Ja, ich höre euch schon kichern. Das klingt gut. Nein, über sowas reden wir doch nicht in der Kirche. Wenn du Probleme mit dieser Beschreibung hast, musst du das mit Gott aufnehmen, weil er diese Worte seinem Propheten gegeben hat, um dem Volk zu sagen, ich werde euch zu mir zurückholen, all die ihr abtrünnig geworden seid. Ich gehe euch hinterher und ich rufe euch zu mir. Und die, die zu ihm kommen, die auf seine Stimme hören, werden dieses Fest, diese Feier mit ihm feiern können. Gott versteht etwas von Feiern. Er ist der Erfinder der Party. Ja. Und es gibt uns auch umso mehr Grund, ihm zu vertrauen, dass er sein Wort halten wird, dass er sein Wort erfüllen wird. Jesus hat Menschen geheilt, weil er uns gelehrt hat zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das Reich Gottes soll in unseren Alltag einbrechen, und für uns gegenwärtig sein. Jesus hat Menschen zu essen gegeben, manchmal viele Tausende auf einmal, weil das Reich Gottes angebrochen ist. Jesus hat mit Menschen gefeiert, weil das Reich Gottes angebrochen ist. Und immer wieder feierte Jesus mit dem Falschen. Er feierte mit den Menschen, die es noch nicht gewusst haben, wie sie sich eigentlich verhalten sollen. Er feierte mit den Menschen, die bereit waren, auf die Botschaft zu hören. Er feierte mit den Menschen, die offen waren für neues Leben. Er hat mit ihnen gegessen und getrunken und gefeiert und gesprochen. Und zahlreiche Menschen wurden für immer verändert, weil sie mit Jesus das Brot gebrochen haben. Viele Leute haben den Eindruck, dass unser Glaube nur etwas Theoretisches wäre. Etwas, was für Leute ist, die Zeit übrig haben, um geistlich zu sein. Und sehen eine Spaltung zwischen unserem Glauben und unserem Leben. Aber zu selten erkennen wir den Zusammenhang zwischen dein Reich komme und gib uns heute unser tägliches Brot. Dieses tägliche Brot, das brauchen wir, sollen wir nicht irgendwie vergeistlichen. Ich meine, ja, also das Wort Gottes, die Bibel, wird auch häufig als Brot Gottes bezeichnet. Alles schon gut, aber das ist nicht das, was in dieser Bitte vom Vater unser gemeint ist. Es ist keine Vergeistlichung, sondern die, ja, wenn man so will, die Urbitte, dieses grundlegende Ausdruck unserer Bedürfnisse. Herr, wir brauchen Brot, um zu überleben. Kannst du es uns bitte geben? Und Gott sitzt nicht irgendwo auf seinem Thron und macht so seine himmlische Sache. Und was uns betrifft, was uns nur betrifft, wenn wir irgendwie besonders geistlich sind. Wir dürfen unsere Gebete, unsere Bedürfnisse, unsere Sorgen und unsere Nöte zu unserem himmlischen Vater bringen. Und im Gebet praktizieren wir das Vertrauen, das in jeder Beziehung so wichtig ist. Und in diesem einfachen Satz, gib uns heute unser tägliches Brot, werden wir auch aufgefordert, an denen zu denken, die gestern und heute kein Brot hatten. Das ist auch ein sehr praktischer und sehr wichtiger Aspekt von dem Evangelium. Nun, wir können nicht alle Nöte der Welt aus eigener Kraft lösen. Aber wir laden den Gott ein, der uns mit unserem täglichen Brot versorgt, unsere Herzen zu bewegen, zu überlegen, wie wir seine Hände und seine Füße in dieser Welt sein können. Wie wir an seinem Projekt der Wiederherstellung, an seinem Projekt des Reiches beteiligt sein können, dass sein Reich komme, dass sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Natürlich sind es viele Menschen in unserem Land, ganz bestimmt auch nicht wenige hier, die sich Sorgen machen. Inflationsrate ist völlig außer Kontrolle geraten. Werden wir in diesem Winter die Wohnungen warm halten können? Wie sieht es überhaupt mit der Energieversorgung aus? Viele machen sich Sorgen, dass eine große Corona-Welle noch kommen kann und dass es wieder stärkere Einschränkungen geben könnte. Manche machen sich Sorgen, dass die stärkeren Einschränkungen noch nicht da sind. Manche ärgern sich über Leute, die die Sozialsysteme ausnutzen, und andere werden wütend über Politiker oder große Firmen. Oh ja, Sorgen könnten wir mehr als genug aufzählen. Deswegen finde ich, war es sehr gut, dass wir zum Beginn darüber nachgedacht haben, wofür sind wir dankbar. Aber die Sorgen können uns überwältigen. Die Ängste, wo wir auch Feindbilder aufbauen, der Politiker, was der macht, die macht das völlig falsch. Na, wenn die nur nicht, dann wäre alles gut. Wir machen es uns auch manchmal ein bisschen einfach. Aber Jesus hat uns auch zu etwas sehr Eigenartigem aufgerufen. Wir nennen das die Feindesliebe. Auch das meinte Jesus nicht theoretisch, nicht irgendwelche Wolkenkuckucksheim, sondern er meinte auch das ganz praktisch. Und heute wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Hier ist Brot. Und wir werden eingeladen, zum Tisch zu kommen, zu dem Tisch, den Jesus für uns gedeckt hat, den Jesus für uns vorbereitet hat. Und wir werden eingeladen, auch das Brot zu nehmen. Aber ich möchte eine etwas andere Einladung heute aussprechen. Oder, ja, auch eine Herausforderung. Wenn du kommst, um das Brot zu nehmen, bring jemanden mit. In deinen Gedanken, in deinem Herzen. Wer ist es, der dir Sorgen macht? Wer ist es, über wen du dich ärgerst? Was stellst du dir vor? Ich meine, es kann sein, dass das jemand ist, mit wem du in deinem Alltag zu tun hast. Es kann sein, dass es jemand ist, den du nur im Fernsehen gesehen hast. Aber überlege, wenn diese Person diese Bitte des Vaterunseres aussprechen sollte, gib uns heute unser tägliches Brot. Was würden Sie damit meinen? Was würden Sie eigentlich brauchen? Und wenn du kommst, um das Brot zu nehmen, knie dich im Geist mit diesem Menschen vor das Kreuz. Bring auch diesen Menschen zu dem Kreuz, zu Jesus und frage Gott, frage den Vater, wie er dich gebrauchen will, gegebenenfalls, um diesem Menschen direkt zu helfen. Vielleicht kannst du nur für sie beten. Diese Gänsefüßchen habe ich sehr bewusst gesetzt. Wenn Leute sagen, ich kann nur noch beten, denke ich, um Himmels Willen. Das ist wie, ja, also, wie wenn man sagt, ich habe nur noch den BMW mit 500 PS. Ich weiß nicht, wie ich hier fortkommen soll. Also, das Gebet ist etwas unwahrscheinlich Starkes, sollten wir niemals herunterreden. Aber bring diese Person mit zu dem Brot. Bring diese Person mit zu dem Kreuz und bring diese Person mit zu dem Vater. Trete mit ihm zusammen vor dem Vater hin und frage Gott, wie er dich gebrauchen kann, auch um ihre Nöte zu erfüllen. Wir kommen zu dem Abendmahl, wir kommen zu dem Kreuz, wir kommen zu dem Vater selber, nur weil Jesus mit den Falschen gefeiert hat. Wir haben es auch nicht verdienen können. Es ist sein Geschenk an uns. So sei dir dessen bewusst, dass du beschenkt bist, aber auch, dass Gott dich zum Segen benutzen will. Und jedes Mal wieder, wenn du diese Bitte aussprichst, gib uns heute unser tägliches Brot, denke daran, dass der Vater, der dich so liebt und dich versorgen will, dich auch zur Feindesliebe aufgerufen hat. Nächstenliebe auch, das ist gut und sehr, sehr wichtig, will ich keineswegs herunterspielen, aber auch zur Feindesliebe. Und lebe in dem, wozu Jesus uns berufen hat. Amen.